Hallo und herzlich willkommen zu einer Sendung Camera Luzidiosa. Hier am Mikro ist Milena. Mein heutiger Gast ist Gerda Maria Pflock, die hier auch im Wüste Wille ihre eigene Sendung macht mit dem Namen Kaleidophon. Traveling Song war unser erstes Lied heute. Heute reisen wir auch weiter mit Gerda von Skandinavien über Ägypten bis zur südlichen Europaseite. Gerda, Reisen, was bedeutet das für dich?
Reisen bedeutet für mich sehen und erleben. Also ich möchte nicht an einem Urlaubsort bleiben, das habe ich zwar verschiedentlich schon gemacht, aber das ist nicht, was mich reizt. Ich will immer was Neues haben.
Und dein zentraler Punkt sozusagen bei den Reisen ist ein Abenteuer, ist es nicht?
Ja, darauf habe ich immer Wert gelegt. Aber schon als Kind hat es angefangen, dass ich Fernweh hatte. Aber dazu kam immer auch die Lust, da viel zu erleben und Abenteuer zu durchstehen und zu bewältigen. Und das ist mir dann auch reichlich begegnet.
Okay, und außer den Reisen gibt es auch ein Abenteuer oder beziehst du ein Abenteuer nur an den Reisen, vor allem in verschiedenen Ländern?
Oh nö, ich hatte sicherlich auch, vor allen Dingen in jungen Jahren, da vielleicht schon aus Langeweile habe ich Dinge angegangen, die ich eigentlich nur schwer bewältigen konnte, aber die sind mir jetzt nicht mehr so präsent.
Okay. Hast du, bevor du irgendwo hingehst oder bevor du irgendwo hingegangen bist, hattest du irgendwelche Vorstellungen über das Land oder über das Ort, wo du hin
wolltest? Ja, ich habe halt versucht, mich möglichst weit zu informieren.
Also doch was nachlesen.
Jetzt ist es ja so, dass meine großen Reisen alle schon sehr weit zurückliegen. Und da kannte man das alles noch nicht aus dem Fernsehen. Da musste man sich auch wirklich noch überraschen lassen.
Okay. Und bist du immer alleine gereist oder schon mit den anderen?
Ich bin also viele Jahre mit meinem Ex-Mann gereist, damaligen Mann natürlich.
Ja, klar.
Und später habe ich dann auch alleine Reisen unternommen, teilweise Gesellschaftsreisen, aber später dann auch mit dem Auto in Südeuropa, oft auch alleine, wenn ich gerade niemand gefunden habe.
Okay. Und gab es irgendwelche Orte, wo du immer wieder hingereist bist, obwohl du schon mal da warst? Oder war es eben immer was Neues?
Gut, Rom und Venedig wollte ich unbedingt noch mal sehen. Das habe ich dann in den letzten Jahren gemacht. Dann gibt es ja viele Orte, wo ich ganz gerne mal wieder wäre. Nach Indien wäre ich gerne mal wieder geflogen, aber das wird jetzt vielleicht doch nichts mehr, weil ich so große Sachen nicht mehr, zumindest nicht mehr alleine machen kann. Und ja, aber bevor du mich jetzt fragst, ob es einen Ort gibt, wo ich leben will, ich will auf jeden Fall in meinem Sprachraum leben und deswegen kommt es alles für mich nicht in Frage, obwohl ich alles kennenlernen wollte.
Okay, also das muss deine Muttersprache halt sein, mit der du aufgewachsen bist.
Ja, vor allen Dingen, weil ich eben auch Autorin bin inzwischen und das würde sich dann nicht vertragen mit einer anderen Sprache auch.
Okay, weil du auch ständig in der Sprache denkst, wen schreibst zum Beispiel oder was meinst du?
Ja, schon, ja.
Okay, und genau, deine Bücher, worum geht es ihnen denn?
Das erste, was ein Verlag gefunden hat, war ein Kinderbuch. Die kleinen Detektive schließen Freundschaft. Und das zweite ist ein Krimi beim Silberburg Verlag, der heißt Flüchtige Spur. Da habe ich meine Sahara-Reise ein bisschen mit einbezogen. Und das dritte war ein historischer Roman, der, ja, da die Grundidee, die entstand durch meine Ahnenforschung im Schwarzwald, wo mein Großvater, der Holzbildhauer, herkam. Und da bin ich dann auf etwas gestoßen.
Spannend.
Ja, jetzt wollen wir ja aber nicht über Bücher reden, sondern
nein, nicht über,
Reisen.
Bücher. Genau, über Reisen. Da wollte ich nur fragen, ob die Bücher irgendwas mit Reisen zu tun haben oder sind das eh die Erzählungen, die sich jetzt auf das hier Gelebte beziehen?
Ja, wie gesagt, der Flüchtige Spur, die führt also auch nach Süditalien, Südfrankreich und auch nach Algerien.
Okay.
Und die kleinen Detektive, die haben im ersten Band in Tübingen gespielt. Und jetzt bringe ich zweiten und dritten in einem bald raus.
Mhm.
Und da geht's in Südschwarzwald mit viel Heimatkunde, muss man sagen, aber auch mit viel Witz und sozialem Umfeld der Kinder. Also nicht so ein Fall ist die Hauptsache, der hält nur die Spannung, sondern der Umgang miteinander. Und ja, okay. Also die sind nicht im Ausland.
Alles klar. Also jetzt, wenn wir hier sind, dann haben wir doch die Chance, die Erzählungen von dir kennenzulernen, die aus dem Ausland eben kommen. Und somit fängt wir mit Skandinavien an, oder?
Ja, eigentlich ist der Norden ja nicht so ganz meine Sache. Ich bin immer so der Sonne nachgereist.
Mhm.
Aber einmal habe ich eine große Skandinavien-Rundreise gemacht. Später waren wir nochmal in Norwegen. Und die große Skandinavien-Reise, die haben wir zwei Ehepaare, zwei Autos, Zelte gemacht. Und das damals Besondere daran war, dass wir dazu 15 Fähren brauchten.
Mhm.
Das dürfte heute nicht mehr ganz so sein, denn gerade in Nordnorwegen, da hatten sie angefangen, die ersten Löcher in die Felsen zu bohren, dass man da durch dunkle Tunnels ein Dorf ums andere erreichen konnte. Und ja, und dann so hoch rauf kommen halt auch weniger Leute. Also wir sind da hochgefahren bis Hammerfest. Und Norwegen ist ja nur ein ganz schmaler Felsenstreifen eigentlich, wo ein paar Orte auf diesen vorgelagerten Stellen sind. Und das war dann im August. Und da ist es da ja Tag und Nacht hell. Einmal kamen wir an in Narvik, haben Zelte aufgebaut und dann haben wir gesagt, oh, jetzt gehen wir doch noch auf den Berg da oben und gucken mal, da, wie das da überall so ist. Und irgendwo auf dem Berg, da kam dann einmal die Idee zu fragen, wie viel Uhr ist es eigentlich? Ja, und da war es dann nachts um zwei, aber es war halt immer noch schön hell.
Oh ja.
Ja, dann sind wir weitergefahren nach Hammerfest, da war es dann windig und neblig, also zum Nordkap hat es dann nicht gepasst, weil alles nur Nebel war. Dann sind wir am nächsten Tag weiter, der nächste Ort heißt Russenes, da hätten wir auch nochmal übersetzen
können.
War
es auch kalt?
Kalt auch, kalter Wind vor allen Dingen,
ja,
da musste man sich also wirklich ins Zelt retten. Und dann von Russenes war es immer noch so neblig und dann haben wir gesagt, Nordkap ist sowieso nur so ein Olaf-Felsen da, was soll's, da fahren wir weiter. Und dann sind wir das nördliche Eismeer entlang. Das ist ja alles Norwegen. Schweden und Finnland haben ja kein Meer oben. Das ist alles ein schmaler Streifen Norwegen bis zur russischen Grenze, bis Kirkenes sind wir dann auch gefahren. Da war teilweise das Meer, da war ein flacher Felsen und da waren wohl von Millionen Jahren die Wellen eingegraben. Da hat man richtig gesehen, wie da die Wellen immer angestoßen sind. Ja, und von Kirkenes sind wir dann über ein kleines Flüsschen, auch wieder mit einer ganz kleinen Fähre, sechs Autos, die auf so einem Brett, das durch eine Schnur gehalten wurde. Und dann sind wir da runtergefahren durch die finnischen Wälder. Und ja, das war teilweise auch so ein Hauch von Abenteuer. Da war neben der breiten Straße waren immer Gräben, man konnte nur selten mal ausweichen. Und abends haben wir dann so einen Ausweich gefunden, haben wir Zelte aufgestellt. Dann konnten wir hinterm Zelt Blaubeeren pflücken, haben Lagerfeuer gemacht.
Wie schön.
Heißen Stein rein, die Begleiterin hat immer so kalte Füße gehabt. Gegenüber ist dann auf einmal ein Elch am Hang aufgetaucht, also schon recht romantisch. Weniger romantisch waren diese Beißviecher, diese Fliegenden, die durch mehrere lange Hosen durch einen erwischt haben.
Ja. Aber hatten auch was dran, auf jeden Fall.
Ja, was sehr bewegend für uns eigentlich in Skandinavien war, war die Ehrlichkeit der Menschen. Also gerade da oben in Kirkenes, da ist uns passiert, wir sind aus dem Auto ausgestiegen.
Wart ihr dann zu zweit oder?
Zu viert.
Zu viert, alle.
Ja.
Okay.
Und sind wir aus dem Auto ausgestiegen und wollten nur in den Schaufenster gucken nach Norwegerjacken. Ach, und dann sind wir noch ans nächste Schaufenster und gegenüber war auch noch eins. Und als wir wieder zurückkamen, da sahen wir, was wir beide, also in unserem Auto, dicke Geldbeutel hatten vorne liegen lassen, mhm. das Auto offen, alles. Aber da sind die Leute einfach ehrlich. Also, ob es heute noch so ist, weiß ich nicht. Also im Norden bestimmt. Aber wir haben erstmal einen Schreck gekriegt, dass wir sowas überhaupt machen.
Ja, aber, ja.
Ja.
Aber ging doch gut.
Ja, ja. Ja, gut, dann hat es viel geregnet und dann sind wir noch, ja, haben wir noch andere Städte angefahren, sind über den Botnischen Meer, Busen, Schweden, Dänemark wieder runter. Und später dann bin ich dann mit meinem Mann nochmal nach Norwegen. Da hatten wir dann herrliches Wetter. Die im Bedeger vereisten Berge rechts und links, die waren teilweise ganz frei.
Ja.
Und ja, das war dann auch nochmal ganz schön. Aber dann kam der große Regen, der hat uns dann vertrieben. Da blieb im Zelt noch nicht mal mehr ein Handtuch trocken.
Oh je, und ihr auch,
weichen.
Oder? Ja, ja.
Ja. Ja, mit der Ehrlichkeit, also da könnte ich jetzt gleich mal einen Sprung nach Marokko machen. Da sah das ganz anders aus.
Mhm. Nur vielleicht noch eine kleine Frage, wie lange haben die Skandinavienreise gedauert?
6 Wochen.
6 Wochen waren das,
ja.
Okay.
Ja,
ja, aber nach deiner Erzählung klingt es mindestens wie 7 Monate. Von dem Gefühl her habe ich den Eindruck, dass so viel passiert.
Ja, aber wie gesagt, halt immer auf Achse, immer was Neues.
Ja, eben. Gut, dann
Marokko. Nee, es war ja so, mein Mann war Lehrer. Und da haben wir immer die Sommerferien genutzt von
Vor
Anfang bis Ende.
Okay.
Andere Ferien auch, aber eben für diese großen Reisen,
ja,
dann
ja.
die Sommerferien.
Sommerferien, wo man mehr Zeit hat.
Und in Marokko wollte ich jetzt gerade vom Gegenteil erzählen. Wenn man da am Campingplatz in die Dusche ging und vergaß die Seife und es fiel einem nach ein paar Schritten ein, dann war die weg.
Okay.
Also die hatten da aber so eine Mentalität, wenn man noch dabei war, dann gehörte einem das, aber in dem Moment, wo man sich rumgedreht hat.
Dann hast man es schon weg, ja.
Ja, dann ist es nicht mehr meins.
Ja, ja.
Ja, ja.
Schon was ganz anderes. Ja, aber auch ganz anderes Land. Ja, Afrika ist, glaube
aber
mit Skandinavien nicht zu vergleichen.
Da könnte ich jetzt vielleicht gerade mal auf Tradition kommen. Da waren wir auch auf einem Campingplatz und erfuhren von anderen Gästen, dass da am nächsten Tag ein großes Reiterfest sei, in Jadida hieß es, glaube ich, das nur 2-mal im Jahr in Marokko überhaupt ist, das andere Mal irgendwo im Süden. Und es seien also Reiterfestspiele. Und da wären 10.000 Araberzelte jetzt schon aufgebaut. Und dann sind wir am nächsten Tag dahin gefahren, gespannt auf dieses Spektakel.
Aha. Ja.
Und vom Hang runter haben wir dann schon gesehen, also wirklich weiße Zelte, soweit das Auge reicht, am Meer entlang. Und ja, dann fuhren wir da runter und auf einmal wurden wir gestoppt, weil da gerade der Minister mit seinem Konvoi einfuhr. Und die rasten da also durch. Normalerweise kann man in solchen Gegenden ja nur Schritt fahren, weil keiner Acht gibt. Die rasten da also durch mit Getöse. Und dann hat mein Mann sich da schnell eingefädelt, als mal eine Pause war. Und wir sind in diesem Ministerkonvoi da eingerast.
Wow, das ist schon was.
Ja, und fanden dann auch entsprechend den Prima Parkplatz.
Aha, wow.
Dann war noch Zeit, dann haben wir uns erstmal an den Zelten ein bisschen umgeschaut. Da waren da auch so, die meisten ganz einfach, aber auch so riesengroße, so ja eben für diese höheren Minister und was weiß ich, was für Leute da noch da waren. Und dann konnten wir gegen einen Dirham, hießen bei ihnen die Moneten, glaube ich, hat uns dann so eine Wächterin da mal reinschauen lassen. Am Anfang reingehen, konnten wir das bewundern, diese ganzen Teppiche und Sitzkissen und also eingerichtet wie in einem Palast, riesengroß. Ja, und dann haben wir uns so langsam drum gekümmert, ja, wo ist denn das Spektakel? Da war also eine große Arena. An einem Ende war also so eine Tribüne, für auch Minister und was, wobei die französischen Touristen, die da überall sich als Herren aufgespielt haben, die saßen da auch gleich, aber wir wollten ja schon am Geschehen sein. Mhm. Und ja, dann haben wir uns da am Ende dieser Reitbahn also so langsam mal aufgestellt, mhm, und irgendwann ging es los. Das wurde dann, mit der Zeit waren wir in so einer Menschentraube drin, da konnten wir also nicht mehr vor und zurück und nichts mehr. Und dann ging das mit den Spielen los. Und wie wir dann mit der Zeit kapierten oder auch erklärt kriegten, da kamen also dann Reiter, mal 3, mal 20, die waren immer aus einer bestimmten Ortschaft. Und die mussten da von der anderen Seite nach vorne rasen und direkt über unseren Köpfen, ich stand natürlich ganz vorne, wow, die Hufe hochreißen und gleichzeitig mussten die Reiter einen Schuss abgeben und es musste wie ein Schuss klingen. Also wer dann da gewonnen hat, das weiß ich nicht, das hat mich auch nicht interessiert. Ja, also jedenfalls, ich stand da sehr lange Zeit ständig unter irgendwelchen zappelnden Hufen.
Ja. Wow.
Ja. Ja, ja. Okay, das war die Fantasia. Also jeder, der mal zu der Zeit, wo es das gibt, hinkommt, der sollte sich das wirklich
ansehen. War das dann auch im Sommer, oder?
Ja, das war auch im August. Mhm. Und
aber spannend.
Ja. Ja, da sind wir dann Marokko. Da sind wir durch die 3 Atlasgebirge runtergefahren bis zum Anfang der Wüste. Oh, haben auch den ersten Sandsturm schon mal erlebt, in Ouarzazate. Der kommt dann angebraust wie ein Zug. Da denkt man, es kommt ein Zug. Aha. Aber der dreht sich ja immer. Das sind so drehende Winde. Mhm. Und das macht dann mal wieder Pause und dann auf einmal braust der Zug wieder an. Und im Zelt kann man dann nur noch Tücher vor die Nase drücken und vor die Augen, weil das überall ja durchgeht. Also Sand lässt sich ja nicht aufhalten.
Dann, aber man muss sich schon in dem Zelt oder irgendwo verstecken.
Ja, also da war es noch nicht mit Festhalten so, weil wir da noch das Zelt gut verankern konnten. Anders kam es dann mal später in Algerien. Jedenfalls, wir fuhren dann noch nach Osten rüber, zur Source Bleue und zum ersten Mal auf Sandberge. Mhm. Und als wir dann die Sandberge gesehen haben, dann wollten wir auch wissen, was dahinter ist. Wie gesagt, da gab es ja noch kein Fernsehen oder so, dass wir uns das vorstellen konnten mit den Oasen. Und nächstes Jahr Sahara, das war klar. Aber dann sind wir erstmal nochmal zurück nach Marrakesch. Da hatten wir auch noch ein nettes Erlebnis. Und zwar.
Sei ihr aber alleine unterwegs gewesen oder schon mit der Begleitung? Auch. Zu zweit, okay. Ja. Dann ist es ja schon mütig.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja meistens irgendwie selber Essen gemacht, aber in Marrakesch wollte ich dann mal in so einem berühmten Lokal auch essen gehen. Und parken konnten wir sich da aber nicht erlauben. Da haben wir dann das Auto auf dem Campingplatz gelassen und sind erstmal mit einer Pferdekutsche reingefahren und haben uns dann ein bisschen in der Stadt umgeschaut und dann auf dem Stadtplan geguckt, wo es zu diesem Lokal geht. Und ja, und mein Mann, der konnte sich immer so schlecht an andere Völker gewöhnen und es einschätzen, wie die Leute sich da verhalten. Jedenfalls, dann mussten wir in eine Straße rein. Es war also voller Männer in weißen Djellabas.
Wie verhalten sich die Leute dann dort?
Normal.
Normal, okay. So wie hier.
Ja. Okay. Auf jeden Fall. Fing ich an, da in diese Straße reinzugehen, die wir da gerade eruiert hatten. Und da rief er mir hinterher, Gott, bleib doch da kommen wir doch lebend nicht mehr raus. Und ich habe so getan, als höre ich ihn nicht. Und es blieb ihm nichts anderes übrig, als mir nachzulaufen, weil ich in meiner Umhängetasche fast sämtliches Geld und sämtliche Papiere hatte. Da konnte er mich in diese gefährliche Straße ja nicht reinlaufen lassen.
Ja, ja.
Und ja, also irgendwann hörte dieser Menschenstrom dann auf. Also, dass die natürlich schon mal neugierig gucken, was soll's, aber die sind also ganz normal, das sind eben die Bürger da. Und irgendwann kamen wir dann an ein Haus und es war dieses Restaurant, das stand auch dran. Und das war aber nur eine Mauer mit einem Tor unten. Mhm. und eine Treppe davor. Also sehr seltsam, ne?
Ja.
Und ja, oben war so ein freier Streifen, da waren irgendwelche Tauben, aber sonst eben nur Mauer. Naja, dann sind wir da reingegangen, da war es ziemlich düster und hinter so einem Pult saß ein Mann, kleine Funzel war da, ob wir hier essen könnten. Ja, ja. Okay. Also aufgestanden, dann hat er uns einen dunklen Gang entlang geführt und dann, ja, dann hat er gemeint, jetzt sollen wir mal stehen bleiben.
Aber welche Sprache hat
er? Sie sprechen alle Französisch. Also Frauen nicht, aber die meisten Männer sprechen Französisch. Okay. Die lernen das an der Schule. Und dann hat er hinter einer Theke Licht eingeschaltet. Und dann war es auf einmal in dem Flur hell. Und dann hat er uns eine Tür geöffnet. Ein großer Saal, auch hell beleuchtet. Und da waren dann diese unten Messingschalen, die die als Tische verwenden. Und immer so in Gruppen drumherum dann die Sitze. Mhm. Und dann sind wir da reingegangen. Und ja, und haben was zu trinken bestellt. Und die Speisekarte haben wir auch gekriegt, haben auch was bestellt. Aber es waren irgendwie keine Gäste da und es kam auch niemand mehr. Und erst nach einer Weile ist uns aufgegangen, wir sind ja viel zu früh dran, die essen ja erst spät. Mhm. Na, später hat sich das Lokal dann gefüllt.
Ja, und dann abends haben wir da wahrscheinlich auch ein bisschen
typisches Essen gekriegt.
Und was dann ist typisches Essen?
Was war das? Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das war Lammfleisch und dann dieses Maisgericht, was die da haben. Habe ich jetzt vergessen, muss ich gerade passen.
Ist egal mit der Name.
Und dann haben die dann noch Tanz angeboten. Erst ganz langweilig im Kreis rumgetrampelt und später wurde das dann immer sexueller und mit auf dem Rücken und auf vier Händen und Füßen Gläser balanciert mit Wasser drin und so weiter. Und die Einheimischen, die da waren, auch die Frauen, die hatten schnell die Schleier runter und haben da gegessen und auch Wein getrunken und ja. Naja, und das Ganze war dann für unsere Verhältnisse noch nicht mal teuer. Und dann haben wir uns ein Taxi bestellt und sind wieder zurück zum Campingplatz gefahren.
Ja, klar.
Also es wirkte teilweise ein bisschen abenteuerlich, ja, war aber eigentlich auch.
Aber auch gruselig.
Irgendwie normal.
Irgendwie schon, ja.
Ja, ja.
Und noch in sind Afrika, wir in Afrika.
Noch sind wir in Marrakesch. Da wollte ich noch ganz kurz erwähnen. Da ist der weltberühmte Platz Chemen El Fna. Platz der Gehängten. Heute hängen sie da zwar nicht mehr, aber das ist der Schauplatz für die einheimischen Schlangenbeschwörer, Kunstradfahrer und was es so alles gibt da unten. Da kann man sich also stundenlang aufhalten und dahinter gibt es große Souks, also solche Ladengebiete, 2x3 Kilometer sind es, glaube ich, und die sind teilweise aufgeteilt in Lederwaren oder Messing oder Kleidung oder Besticktes und so weiter. Und die gelten aber als recht gefährlich. Also als Ehepaar konnten wir uns da reinwagen, als Frau allein hätte ich es nicht gemacht. Ja, da mache ich dann gleich mal einen Sprung nach Ägypten. Das habe ich dann später mal mit einer Reisegesellschaft gemacht. Und ja, das war natürlich auch sehr spannend, aber im Zusammenhang mit diesen Souks wollte ich jetzt gleich mal nach Luxor kommen. Da hatten wir dann einen Tag frei sozusagen, einen Erholungstag. Und da wollte ich mit ein paar Mädels aus der Reisegruppe da auf den einheimischen Markt gehen. Und die haben sich aber gleich am Anfang verloren, weil sie anfingen, mit einem Teppichhändler zu feilschen. Und das hat denen so einen Spaß gemacht, dass sie einfach nicht aufgehört haben. Ich bin immer ein paar Schritte weiter rein mit meiner Kamera da in den Markt, große Kamera dabei. Und dann bin ich wieder zurück und die waren immer noch mittendrin und hörten überhaupt nicht auf. Und irgendwann war mir das zu blöd. Da bin ich samt meiner Kamera da durch den Markt gelaufen, habe überall gefilmt und ja, und war auch alles ganz normal. In Ägypten ist es auch alles ein bisschen strenger geregelt, oder war es, wie es heute ist, weiß ich nicht. Die Leute, also es wurde ihnen verboten zu betteln, sodass das also ganz selten vorkam. Und ja, Und da konnte ich dann also wirklich ungestört mich auf dem Markt aufhalten und alles aufnehmen. Und das ist auch ein ziemlich interessanter Film geworden. Und ja, als ich zurückkam, die Mädels feilschen immer noch bei dem Teppichhändler.
Immer noch bei dem Teppichhändler auch. Vielleicht ging es nicht mehr um den Teppich dann.
Also, was nachhinein von vielen noch als großes Abenteuer betrachtet wurde, habe ich damals aber gar nicht so empfunden, weil ich ja Wüste schon kannte. Ich bin dann von Aswan noch nach Abu Simbel mit dem Taxi gefahren. Also Taxi, das war so ein Kleinbus, da haben wir uns mit ein paar Leuten zusammengetan, haben den gemietet. Und da musste man eben auch 2-3 Stunden durch die Wüste fahren. Ja. Und das hat sich aber dann schon gelohnt. Und ja, andere haben das mit dem Flugzeug gemacht und so. Was, das bist du mit dem Auto und durch die Wüste und so weiter. Ja, nö, aber ein Abenteuer eigentlich war es nicht, aber wahnsinnig interessant.
Ja, auf jeden Fall. Auch irgendwie schon ein Abenteuer, finde ich.
Naja, halt, ja, dann könnten wir wahrnehmen. Ja mal vielleicht auf die Wüste kommen. Ja. Ja, also nach dem Jahr in Marokko wollten wir dann also nach Algerien und die Wüste durchqueren. Mhm. Und da, das ließ sich gar nicht so gut an. Da hieß es erst, ja, die Algerier lassen niemand rein. Und dann wieder, ja, man müsste sich in Fes die Papiere besorgen. Da sind wir da hingefahren. Nö, nö, das stimmt nicht. Das muss man ganz im Norden. Und oh, ja, aber die waren dann auch nicht zuständig an dem entsprechenden Amt und die haben gesagt, nee, das machen die Algerier selber.
Mhm. Und das muss aber total schwierig sein, hier aus Deutschland, glaube ich, hinzufahren, wenn man hier so viele Strukturen und alles so ja, genau weiß, woher, wohin, was ja, man stellen soll.
Das ist da
dann
nicht.
Ist es ein Chaos auf einmal.
Die liegen da also schon im Clinch und verstehen sich nicht oder verstanden sich nicht. Ja, also auf jeden Fall, dann mussten wir erstmal 400 Kilometer südlich runterfahren. Das war dann auch schon sehr karg, fast wüstenhaft, am Stacheldrahtzaun entlang. Mhm. Und dann kamen wir da an, mittags 11:55. Da hatte dann der Mann, der den Schlüssel zu den Stempeln hatte, gerade in Mittag gegangen. Dann oh mussten wir uns, es sammelten sich immer mehr Leute an, dann mussten wir warten und er sollte um 4 wiederkommen. Naja, es wurde dann 5, Schatten gab es auch nirgends mehr, brennend heiß war es. Aber irgendwann haben wir dann die Stempel gekriegt, das war dann gar kein Problem. Mhm. Und dann wurden wir erstmal mit Maschinengewehren empfangen. Und ja, ja, damals durften ja auch die Ostdeutschen nicht rein oder raus. Die durften nach Algerien fliegen, aber eben nicht raus.
Nicht raus.
Aber auf jeden Fall, es war da also auch alles sehr eng. Aber dann haben wir irgendwann auch dort die Stempel gekriegt und fuhren dann in die erste
Irgendwie
Oase.
Irgendwie braucht man schon Glück, glaube ich, dabei. Ja, oder?
Auch ein bisschen Geschäftemacherei.
Oder Geschäftemacherei, ja. Genau. Oder beides.
Das weiß ich jetzt nicht genau, ob mein Mann da schon das erste Backschisch gelassen hat oder ob das durchging. Mhm. Also auf jeden Fall, dann war da in der ersten Oase, da war dann ein Schwimmbad. Mhm. Und ja, also da hingen Bäume drüber, da durften dann auch die Jungs aus der Oase rein und die sprangen dann von den Bäumen da ins Wasser runter und das war alles ganz schön. Aber irgendwann fing es dann schon an zu stürmen und dann kam ich auch mal nass aus dem Wasser und da blies es den ganzen Sand auf, da war ich schon wie ein paniertes Schnitzel. Und ja, jetzt mussten wir uns drum kümmern, wo stellen wir denn das Zelt hin? Und dann haben wir also erklärt gekriegt, ja, da außen am Ort, da ist eine Militärstation und die erlauben das. Dann sind wir also zu dieser Militärstation gefahren und haben da geklingelt, war auch eine große Mauer drumherum. Ja, haben wir die Erlaubnis gekriegt, aber da war alles steinig draußen, dann konnten wir also eigentlich die Heringe gar nicht richtig reinhauen, da haben wir alles schon mit Steinen beschwert. Ja, haben ausgeräumt, haben gekocht, gegessen, waren gerade fertig und dann kam der große Sandsturm.
was
da mussten wir uns, als das losging, haben wir uns an die entgegengesetzten Stangen vom Zelt geklammert, um das festzuhalten. Und immer wenn die Pause war, haben wir schnell Sachen ins Auto geschmissen, schmutziges Geschirr und was wir gerade zu fassen kriegten. Und wenn es wieder anrauschte, schnell wieder Stangen festhalten.
Wie lange dauert es, bis man es merkt, dass ein Sandsturm kommt, bis da tatsächlich ist?
Ja, also wenn es anbraust, dann dauert es nicht mehr lang. Sekunden oder Minute oder so.
Wow.
Also nicht lang.
Nicht lang.
Wir kannten es ja schon mal von einem und der war aber dann sehr viel stärker. Und dann hatten wir fast alles gerettet, bis auf eine Bodenplane, die uns davon geflogen ist.
Okay.
Und dann saßen wir halt im Auto und dann ging das immer noch weiter und hatten Durst. Da ging eine Flasche Wasser nach der anderen eine Kehle runter. Mhm. Also der Wind, der trocknet ja aus.
Ja.
Und irgendwann hat es aufgehört. Dann habe ich gesagt, weiterfahren. Mein Mann hat gesagt, jetzt bin ich tagelang gefahren, ich könnte einschlafen, ich bin zu müde, kann ich nicht.
Weißt du, wie ist es eigentlich mit den Menschen, die dort wohnen und solche Stürme ständig überleben mussten? Haben sie die Sachen immer irgendwo drinnen und nie draußen oder mussten ständig aufpassen?
Ja, die haben halt auch ihre Hütten, wo sie dann reingehen.
Ne? Ja, okay.
Ja, die leben ja nicht im Freien.
Mhm. Ja.
Und
krass.
Ja, ja, und jetzt sind womöglich die Straßen zugeweht. Also, ja. Was heißt die Straßen? Die Straße, die nach Süden führt, ist ja nur eine. Und da habe ich gesagt, ich fahre. Ich durfte ja nie Auto fahren. Ich konnte nur so, ich hatte schon lange einen Führerschein, aber so ein bisschen konnte ich. Mhm. Dann hat er gesagt, okay, ich stelle es dir ein, du fährst nicht schneller als 40 und ich schlafe. Okay. Ja, und dann bin ich halt losgefahren. Da musste ich immer Kurven um Sandhügeln machen und so.
Wow,
und irgendwann kam mal die Abzweigung. Aber das überhaupt, ja, das stand natürlich nur in arabischer Schrift da, aber das nur eine gab und das von der Kilometerzahl her stimmen konnte, bin ich dann eben links abgebogen und ja, irgendwann wurde es dann wieder hell und dann haben wir dann die nächste Oase erreicht, das war Timimoun und das ist die heißeste Oase in Algerien, die liegt also so mitten in der Bratpfanne und da sind wir dann auch einen Tag noch geblieben, da sind wir dann allerdings in das einzige Hotel gegangen.
Seid ihr ins Kontakt mit den Leuten aus der Oase gekommen?
Nee, eigentlich kaum.
Kaum, okay.
Ja, ja.
Waren sie so aufgeschlossen?
Ja, oder? Also im Hotel dann natürlich. Mhm. Die Leute vom Hotel. Dann, wenn man gegenüber war, dann Markt, dann mit Leuten vom Markt und so, ja. In der späteren Oase, da gab es dann eine heilige Stadt, Beni Isquin, und die durfte man nur tagsüber besuchen als Ungläubiger und nur, wenn man Bakschisch zahlte. Und dann hat einem einer rumgeführt und der hat dann auch erzählt.
Mhm.
Aber sonst ist es mit Kontakt nicht so dicht.
Okay, springen jetzt nach Tunesien, stimmt's, Gerda?
Ja, und zwar nach der Durchquerung der Sahara, das kürze ich jetzt ab. Da haben wir im Norden dann noch die Ruinenstadt Timgad besucht, also eine römische Stadt. Und als wir über die Grenze kamen, Duga, auch eine römische Ruinenstadt. Das kennen gar nicht viele Tunesienreisende, obwohl sich das wirklich lohnt, aber das ist bei diesen Pauschalreisen meistens nicht dabei. Ja, und dann haben wir noch einen kurzen Trip durch Tunesien runter gemacht und unter anderem sind wir in der Höhlenstadt Matmata gelandet, haben uns das kurz angeguckt, dann sind wir da weiter ins Land gefahren und wollten dann nochmal zurück und haben gedacht, oh, nehmen wir doch diese andere Straße da von der Landkarte. Tja, Straße, was halt so Straße heißt, jedenfalls bestand die dann aus einem Felsen, der immer Stufen hatte. Die konnte man also nicht einfach, zurück konnten wir nicht mehr und die Stufen, da hätten wir uns die Achse gebrochen. Da ist mein Mann ausgestiegen, hat zum Glück lagen da Felsbrocken rum, hat vor die Stufen, vor die Räder des Autos diese Felsbrocken gelegt und ich musste ihn dann da runterleiten. Und das ging mehrere Male so und wir wussten ja auch nicht, wie es dann unten weitergeht. Also das war ein echtes Abenteuer.
Ja, klingt so.
Und da kam ja auch niemand vorbei, denn die Einheimischen, die wussten das sicher, dass man da nicht fahren kann. Also irgendwie wurde die Straße dann wieder so, dass man weiterfahren konnte, doch, wenn auch langsam. Und dann kam man eben wieder in der Höhlenstadt an. Ja, und dann, ja, dann ging es eben zurück Richtung Fähre und Heimat.
Sehr schön. Und dann nach einer kurzen Pause im Heimat oder nach den Arbeitstagen kam es zur nächsten Reise oder vielleicht andere Reihenfolge. Ja. Aber du warst auch in damaligen Jugoslawien, oder?
Andere Reihenfolge. Eine der ersten Reisen, die wir gemacht haben, war nach Griechenland. Da waren wir dann 4 Wochen direkt im Land. Da lasse ich in die Abenteuer jetzt mal aus. Da waren wir überall rumgefahren. Ja, und dann kamen wir im Westen von Griechenland hoch, in Ochrid, am Ochridsko Jezero. Ochridze. Und da wollten wir am nächsten Morgen früh weiterfahren. Das war aber ein Sonntag. Und wir waren schon sehr früh wach geworden, weil wir irgendwie auch da in den Betten nicht so gut geschlafen hatten. Und ja, dann haben wir auf die Karte geguckt. Wir haben kaum noch Benzin. Wo ist denn die nächste Tankstelle? 15 Kilometer ist ein Ort. 30 Kilometer ist ein Ort. 30 Kilometer, da ist eine Tankstelle. So weit reicht es gerade noch. Okay, wir fahren also los. Auch gar nicht dran gedacht, dass Sonntag ist, dass da was anders sein könnte. Und wir kamen da also an. Debar hieß es. Und da war, als wir reinfuhren, so ein Müllplatz. Und dann kamen wir durch die Stadt, kleine Stadt, haben alles abgefahren, keine Tankstelle, nirgends. Tja, was machen? Inzwischen kommen wir wieder in die Mitte des Orts und da sind so die Straßen sternförmig zusammengelaufen. Das bildete sich ein Platz. Und da war es dann gerade so nach dem Mittagessen und da fingen da die Männer aus dem Ort in ihren komischen Anzügen da an, da rum zu promenieren, immer ringsrum. Corso nennt man das da. Und ja, jetzt was machen? Ich habe gesagt, so, jetzt fährst du mal mitten auf diesen Platz. Und habe nicht gesagt, was ich vorhab oder gemacht, ganz verzweifelt. Und dann habe ich die Tür aufgemacht, habe mich so seitlich die Beine raus hingesetzt und habe in die Runde geguckt. Und dann haben die verstanden, dass wir ein Problem haben. Und dann kam so ein Mann, ja, vielleicht Ende 20 oder so her, stellte sich dann raus, der ist Lehrer. Und sprach natürlich Französisch und dann haben wir ihm erklärt, dass wir halt kein Benzin mehr haben und dass wir hier keine Tankstelle finden. Dann hat er einen Jungen losgeschickt, den Mann mit dem Schlüssel zu holen. Also um Schlüssel geht es da immer, Schlüssel und Stempel und ja. Und nach einer Weile kam dann einer, so ein dicker Mann da angekeucht, der musste sich bei uns vorne, wir hatten ja vollgepackt, vorne rein quetschen, ich musste in die Mitte. Und der hat uns dann zu diesem Schrottplatz wieder rausgelotst. Dann, ja, da war ein Bewacher in uralten Militärklamotten, sah ganz runtergekommen aus, also unmöglich. Und der hat uns dann reingelassen, nachdem der Chef da aufgetaucht war. Und ich weiß nicht mehr, wie es der Reihe nach ging, aber irgendwann hatte der einen Schlauch in der Hand und dann musste der das Benzin ansaugen und dann bei uns in den Tank füllen.
Aber voll gut, dass er das gemacht hat.
Der hatte halt gar nichts, gell? Sozialsystem gab es da wohl auch nicht, was weiß ich. Und dieser Chef hat ihn halt irgendwie überleben lassen.
Wow.
Tja, wir haben ihm dann halt ein dickes Trinkgeld dagelassen. Dann hat er uns so hinterher gebrüllt, grande Danke.
Mhm. Ja, das glaube ich, klar. Aber das war eigentlich eure Rettung gewesen.
Ja, aber abenteuerlich ging es weiter. Wir mussten ja dann hinter Albanien rumfahren. Mhm. Das war ja damals noch chinesisch, kann man sagen.
Ja.
Jedenfalls ganz abgeschottet.
Zu welcher Zeit war es denn?
In welchem Jahr?
Ja, ungefähr.
Das war 66 im
66,
August.
66, okay. Ja. Ende 60er.
Und da wurde es dann eigentlich erst richtig abenteuerlich. Also erstmal kamen wir an ein Lokal, da haben wir schon mal was getrunken und wollten weiter. Und wollten uns da verschiedene Klöster angucken. Da gibt es sehr interessante Klöster. Das ist dann schon Montenegro.
Ja.
Und dann fuhren wir zum ersten. Sopoćani hieß es, glaube ich. Und da begann ein Riesenunwetter. Als wir dann wieder zurückfuhren, da war die Straße nur noch ein roter Matschbrei. Mhm. Und wir sind dann auf der Mitte der Straße geblieben. Also falls wir liegen bleiben, dass uns andere dann helfen müssen, weil sie auch nicht vorbeikommen. Mhm. Kamen aber durch. Auto war wie mit Schokolade bezogen. Und dann wollten wir weiter zum nächsten. Da wollten wir eigentlich übernachten. Aber das war dann wegen Umbau geschlossen. Mhm. Und dann haben wir uns ja noch eins angeguckt. Und dann hatten wir auf dem Rückweg, zwei Reifen waren schon kaputt. Da hatte
trifft man da viele Touristen auf dem Weg? Touristen trifft sie man auf dem Weg oder nicht? Andere Besucher?
Wenig. Das sind dann die Einheimischen und von denen haben wir später gelesen, dass die mehr Gewehre und Dolche als Bauernmaschinen haben. Und haben auch teilweise recht komisch geguckt. Also da hieß es einfach immer freundlich sein und so.
Ja, ja.
Natürlich nicht in Klöstern, die waren sehr freundlich. Dann war der dritte Reifen kaputt, da mussten wir dann, haben wir einen halb kaputten aufgezogen, mussten einen vulkanisieren lassen.
Wow, ja.
Dann sind wir wieder zurück in das Lokal, wo wir morgens was getrunken hatten. Dann haben wir da gegessen, haben da übernachtet. Ja, die Dusche tropfte in Papierkorb und dann haben wir unsere Schlafsäcke hochgeholt, weil in den Betten wahrscheinlich schon mehrere Fernfahrer geschlafen hatten.
Auf jeden Fall.
Aber es ging irgendwie. Nächsten Tag ging es weiter und ja, und da wurde es halt auch Abend. Wir waren halt noch nicht richtig angekommen. Doch, Ivangrad, aber dann, ach, es ist noch eine Stadt weiter, ist es noch hell, wir fahren noch weiter. Dann wurde es aber Nacht und auf einmal war die Straße weg. Und dass man durch so ein Wadi fahren musste, das hatten wir schon so oft in vielen Ländern so erlebt. Eben,
genau. Und keine Überraschung geguckt, mehr. Ach, dann keine Straße.
Da auch jetzt. Ja. Dann war da jetzt aber kein leerer Wadi, sondern ein Fluss. Und auf der anderen Seite war Gebüsch. Jetzt was machen.
Okay.
Ja. Da standen wir also und haben überlegt.
Ja.
Und dann eine Weile später kam auf der anderen Seite, vielleicht 20 Meter weiter, kam ein Auto reingefahren in den Fluss. Das haben wir schon mal. Also das geht nur so halb bis zu den Türen, das Wasser.
Ja.
Und dann fuhr der hoch und bei uns wieder raus. Naja, haben wir gesagt, ja, müssen wir jetzt auch machen. Was sollen wir sonst machen, ne?
Ja.
Ja, und dann haben wir so noch den nächsten Campingplatz erreicht und am nächsten Tag war die Straße dann ausgebaut, da waren sie schon fertig, da fuhren wir durch einen herrlichen Canyon zum Fluss runter.
Sehr schön, da kriege ich voll Lust, irgendwo wegzufahren. Aber deine unglaublichste, das unglaublichste Abenteuer, das du erlebst hast, war doch in Österreich, hast du mal gesagt. Kann das sein?
Das war halt ganz
wie
anders.
Ist es möglich?
Also das Gefährlichste war vielleicht dies, an vielen Stellen, so durch die Menschen halt. Aber
Und was passierte dann in Österreich von Abenteuer her?
Da erstmal, ach, wir sind gleich am Ende. Dann
wir sind gleich
muss ich
am
da
Ende, aber ich glaube, das kannst
drauf,
du
vielleicht
schnell.
Kann ich es noch erzählen, ja. Ja, da haben wir in Schladming gecampt, haben von da aus ein paar Wanderungen gemacht und da wollte mein Mann den Hunerkogel hoch. Das hatte er sich aber auch nur von unten angeguckt. Und dann standen wir da unten, kam ein Wanderer runter, dann hat er einen gefragt, ob seine Frau das wohl schafft. Mhm. Hat er mich angeguckt und gesagt, ja, die schafft es schon. Mhm. Ja, also die schafft es schon, bin ich halt mit. So über den ersten riesen Felsbrocken, da waren dann so Nägel drin, da konnte ich schon nicht mal mehr den Fuß genug heben, um auf den nächsten zu kommen. Da hat er mich schon von hinten geschoben, damit ich da überhaupt drüber komme. Dann sah es aber aus, als wäre oben so eine Spur von Weg. Es war aber auch nur so ein Kratzer da, wo man dann die Füße hintun konnte und sich an Nägeln festhalten. Also das war schon derart mühsam, dass klar war, da komme ich nicht mehr runter. Und irgendwann war dann da mal so eine Art Balkon. Da konnte man sich dann hinsetzen und was trinken und so. Und als mein Mann mich fragte, willst du ein Stück Schokolade? Das hat er im Leben noch nicht. Ich war ihm ja immer zu dick mit meinen 50 Kilo damals. Und ja, dann habe ich mich bedankt, war aber gewarnt, habe mich umgedreht und da sah ich, wie es weitergeht. Da war eine riesen Höhlung, steil nach unten. Und da war für die Hände so eine Stange und für die Füße ein bisschen was zum Aufdrehen. Das war bestimmt 20 Meter breit.
Okay, aber überlebt
bin ich
und
aufgesprungen
ganz, ja.
Und bin sofort losgelaufen. Nicht erst Angst kriegen. Ne? Denn da konnte ich ja mit eigenen Händen und Füßen was machen, bin ich dann da durch. Und da in der Mitte bin ich dann mal stehen geblieben. Da konnte ich dann 1000 Meter zwischen Füßen durch nach unten gucken.
Oh, ja.
Ohne Fangseil. Einfach nur so.
Ja, genau. Wir freuen uns, dass du immer noch hier dabei bist und auch du bist der Willi hier. Und ich möchte mich jetzt leider herzlich bedanken für das Interview, aber die Zeit geht schon und wir sind schon fertig. Machen noch ganz zum Schluss einen kleinen Jodeling aus den Alpen. Vielen, vielen Dank, Gerda.
Ich danke dir auch für das Gespräch.